wie das umgesetzt werden sollte, und die Streitereien, die handelten zwischen den deutschen Politikern, die wieder aus der Versenkung hervorgeholt wurden, wie Adenauer und andere, auch Sozialdemokraten, ging es darum, dass im westlichen Teil von Deutschland die Leute darum kämpfen mussten, dass sie überhaupt von der Besatzungsmacht Rechte zugestanden bekamen. Also alles, was sie versuchten, konnte durch das Veto der jeweiligen Besatzungsmacht in den einzelnen Zonen verhindert werden. Es war auch klar, dass Deutschland nicht ausgeblutet werden sollte wie nach dem Ersten Weltkrieg, sondern mit Hilfe von Krediten an Deutschland gebunden werden sollte. Die Meinung der englischen und der französischen Regierung ist in der gesamten Sache relativ unwichtig, denn wenn sie von der amerikanischen abwich, wurden sie mit Druck von Kreditvergabe oder nicht auf die amerikanische Seite gezogen. Also in dem Sinn rede ich nur von der amerikanischen Interessenshaltung.
Du hast eben vorhin gesagt, soll sie mittels Krediten an Deutschland gebunden werden, anstatt der USA. Mhm.
Wenn das Hauptinteresse der US-Regierung in einem Bollwerk bestand gegen den Kommunismus, von dem aus dann weitergearbeitet werden könnte, bestand das Interesse der Stalin-Regierung darin, keine Teilung voranzutreiben, da sie somit ihren Einfluss auf ganz Deutschland und somit weiter über Europa nach Europa hinein aufrechterhalten könnten. Also die Machtinteressen waren auf beiden Seiten, standen sich diametral gegenüber. Und es war dann auch so, dass die SED, also die Sozialistische Einheitspartei Deutschland, wurde gegründet im Ostsektor von Deutschland durch den Zusammenschluss von SPD und KPD. In dieser antikapitalistischen Haltung, in der die Sozialisierung von Firmen möglichst schnell realisiert werden sollte. Im westlichen Teil sperrten sich die SPD-Leute gegen diese Vereinigung, da sie nicht bereit waren, mit Kommunisten und Kommunistinnen zusammenzuarbeiten. Ihr Führer Schumacher hatte eine stark antikommunistisch-nationalistische Haltung und sah eine Gefahr auch für eine eigene Linie im Zusammenschluss. Die SED zwang Kommunisten und Kommunistinnen und andere Leute in der Sowjetzone dazu, nicht so schnell mit der Veränderung voranzugehen. Also diejenigen Leute, die möglichst schnell die sogenannte Diktatur des Proletariats errichten wollten oder Selbstbestimmung erstrebten, wurden in Umschulungskurse gesteckt, da die Stalin-Regierung beschlossen hatte, dass es alles viel langsamer gehen müsste und dass eher zuerst mal Demokratie mit mehr Parteien und so angesagt sei, da Deutschland nicht reif sei für eine direkte Revolution. Schon kurz nach dem Krieg war klar, dass es kaum eine Einigung geben könnte zwischen den vorher doch noch Alliierten, also England, Frankreich, USA und Sowjetunion. Und so Anfang 1947 wurde das auch immer klarer. Die Teilung hatte ihren ersten konkreten Schritt, als die Amerikaner und die Engländer ihre Besatzungszone zur B-Zone zusammenlegten. Durch diese Zusammenlegung wurde ein Länderrat geschaffen, der von deutschen Politikern vor allem gebildet wurde, der auch die ersten verwaltungsmäßigen Organe aufbaute. Die SPD, die damals noch eine sehr starke Rolle einnahm, hatte in den meisten Regierungen das Wirtschaftsministerium inne, konnte also so ihren Einfluss in Richtung Sozialisierung am Anfang wenigstens verbal noch ausdrücken. Je weiter es sich aber dieser kaschierte Staatsaufbau entwickelte, desto eher wurde die SPD aus den einzelnen Orten rausgeekelt oder wurde ihr überhaupt das Wirtschaftsministerium verweigert. Das war dann auch die Folge dafür, dass die SPD später austrat aus der Länderregierung, weil sie ihre Hauptforderungen so nicht realisieren konnten. Obwohl eigentlich die Situation nach dem Krieg zuerst mal im Aufbau bestand und die Leute hüben wie drüben damit beschäftigt waren, die Schäden wieder zu beheben, erklärte Truman, der amerikanische Präsident, im 1947 während einer Außenministerkonferenz in Moskau, als genau versucht wurde, die drohende Teilung zu verhindern, von Washington aus in einer Kongresssitzung, dass ein eiserner Vorhang über Europa niedergegangen sei, der die Welt in ein Reich der Freiheit und in ein Reich der Unfreiheit gespalten hatte. Als Anlass nahm er die Geschehnisse in Griechenland und der Türkei und dort insbesondere die sogenannte kommunistische Infiltration. Er stellte somit eine Entwicklung in Griechenland und in der Türkei auf den Kopf, indem nämlich die Bevölkerung dort sich wirklich gerade dagegen wehrte, dass reaktionäre und faschistische Kräfte die Macht wieder an sich reißen könnten und somit wiederum die Bevölkerung unterdrückt würde. Dass dabei auch Kommunistinnen und Kommunisten am Kampf beteiligt waren, erscheint nur logisch. Zuvor, während dem Krieg, hatte Stalin den Kommunistinnen und Kommunisten verboten, sich gegen die faschistische Regierung in Griechenland zu wehren, da das nicht in Einklang war mit der englischen und der amerikanischen Regierung. Also, es ist jetzt auch sehr knapp geschildert, aber es ging wirklich in Griechenland und der Türkei wenn schon darum, dass die Leute ihre Freiheit bewahren konnten und keine KZs wollten, was dann nachher dank englischer und amerikanischer Unterstützung doch noch geschah. Und dieser Anlass, irgendein Anlass, war recht für Truman, um diese Spaltung zu deklarieren und somit auch wieder einen weiteren Schritt in Richtung Teilung von Deutschland zu machen. Es war auch klar, dass eben durch Kredite die BRD, Frankreich und England an die US-Regierung gebunden werden sollten. Das war der sogenannte Marshallplan, der im Juni 1947 offiziell erklärt wurde. Es wurde auch Stalin angeboten, dass er von den Krediten profitieren könnte, nur lehnte er und seine Leute ab, dass sie genau wussten, dass damit auch eine Einflussnahme der amerikanischen Wirtschaft verbunden wäre. Im Anfang 1948 war in einer Außenministerkonferenz in London war dann praktisch die letzte Vorbereitung zur Teilung. Die englischen, französischen und amerikanischen Alliierten kamen mit den Benelux-Staaten zusammen und bildeten die ersten Strukturen für NATO und EG und beschlossen, dass die Ministerpräsidenten in den Westzonen in Deutschland bis zum 1.9. dieses Jahres eine verfassungsgebende Versammlung ernennen müssten. Das wurde dann auch realisiert und somit war vollumfänglich klar, dass die Teilung nur noch eine Frage von Monaten oder wenigen Jahren ist. Dann im Juli desselben Jahres, am 20. Juli genau, kam es zur großen Währungsreform in den Westzonen. Das Geld war in den USA gedruckt worden. Es wurde unter großen Sicherheitsmaßnahmen nach Deutschland gebracht. Und schon in den Monaten zuvor wurde die Nahrungsmittel und andere Grundwaren gehortet, da klar war, dass nach der Währungsreform mehr verdient werden könnte. Und so geschah es, dass dann halt am nächsten Tag, am 21. Juli, die Läden überraschenderweise wieder voll waren mit allem. Das große Wunder, was auch bei uns wieder so verzerrt dargestellt wird. Nur, dass die Leute vorher beinahe verhungert waren und Mangel litten, wird in der Regel verschwiegen. Die Besitzenden blieben auch immer noch reich nach der Währungsreform, da ja nicht enteignet wurde, sondern nur die gesamten Kapitalien eingezogen wurden. Ein Nebeneffekt oder sogar ein beabsichtigter Effekt dieser Währungsreform war, dass die Sowjetzone, die ja immer noch gegen die Teilung war und somit auch nicht an der Währungsreform teilnahm, mit dem wertlosen Geld überschwemmt wurde und sich aus diesen Gründen mit Sperren, mit Kontrollen an den Zonenübergängen wehrte. Sie versuchten somit, eine Hyperinflation in dieser Zone zu verhindern. Die Tatsache, dass sie Kontrollen errichteten, war auch wieder ein Argument für die amerikanischen, englischen und deutschen Herrschenden, dass die Teilung nötig war und dass es eine diktatorische Regierung drüben hätte.
Vielleicht ein Beispiel dazu, also dass es dann dazu kam, dass sich Leute, die im Westen der Stadt das Geld sich verdient haben, im Osten billiger eingekauft haben, oder dass es natürlich billiger war, im Osten zu wohnen. Mhm. Und somit ist der östliche Teil die längere Meer ausgeblutet.
Dann im Herbst kam es zur berühmten Blockade von Berlin, die auch bei uns wieder so mit den Rosinenbombern und mit der großen Hilfeleistung der westlichen Alliierten verbunden ist. Auch eine enorme Verzerrung, denn es war einer der letzten Versuche, die Teilung zu verhindern. Also so im Stil, wenn geteilt wird, dann bleibt West-Berlin ganz im Osten. Und es war auch von Anfang an klar, dass die Leute in West-Berlin in der Sowjetzone einkaufen könnten. Also das Angebot bestand, sie waren nicht abgeschnitten, sondern sie bekamen einfach keine Nahrungsmittel mehr über den Schienen- und den Straßenweg. Und da viele Leute eine enorme Wut gegen die Russen hatten, da diese bei Einfall in Berlin wirklich haufenweise, wie in vielen anderen Orten von Deutschland, Leute vergewaltigt, also Frauen vergewaltigt hatten oder geplündert hatten, weigerten sich die meisten von diesem Angebot Gebrauch zu machen. Stattdessen wurde dann propagandamäßig mit umgerüsteten Bombern die Nahrungsmittel und die Waren eingeflogen. Es wurde so lange durchgezogen, bis eigentlich kurz vor dem Moment, als die BRD ausgerufen wurde, bis klar war, dieser Staat wird entstehen, und dann wurde die Blockade aufgehoben. Noch kurz zur Art und Weise, wie die russischen Soldaten auch in Deutschland angekommen sind. Es war, wie auch immer berechtigt oder nicht, einfach ein Rückschlag auf die deutsche Bevölkerung für all die Massaker und Zerstörungen und Vergewaltigungen der Deutschen in Russland, die ganz bewusst auf ihrem Rückzug nochmals heftiger Russland in Schutt und Asche gelegt hatten, was die Reaktion nicht besser macht. Nach der Gründung der BRD war eigentlich der Eiserne Vorhang wirklich Tatsache. Es war so, dass jetzt in West-Berlin viele Leute davon profitierten, dass sie in Ost-Berlin billig einkaufen konnten, wie eben vorher erwähnt. Und als dann die schon lange beschlossene Aufrüstung der BRD immer mehr Tatsache wurde, wurde auch spitze sich die Lage, wie sie uns seit Jahren bekannt ist, auch immer mehr zu. Es war klar, dass die BRD eben als antibolschewistischer Schutzwall eine Armee braucht, dass sie ganz klar in die NATO eingebunden wird. Und dazu war jedes Mittel recht. Obwohl die deutsche Bevölkerung in einer überwiegenden Mehrheit gegen jede Art von Wiederbewaffnung war und genug von Krieg hatte, drückten die Herrschenden diese Haltung durch. Es kam zu riesigen Demonstrationen und zu Kundgebungen, sogar zu einer inoffiziellen Abstimmung in den Betrieben, die von auf alle erdenklichen Arten sabotiert wurde. Leute wurden erschossen an Demonstrationen gegen eine Wiederbewaffnung der BRD. Trotzdem kam es dann 1956 zur Gründung der Bundeswehr. Sie wurde damit legitimiert, unter anderem auch mit dem Aufstand und dem Streik der Arbeiterinnen und Arbeiter in der DDR 1953 im Juni, der von den von sowjetischen Panzern und Truppenteilen blutig niedergeschlagen wurde. Es ist ein wie dass die Forderungen der Arbeiterinnen und Arbeiter in Berlin berechtigt waren und es daran nichts zu rütteln gab, ist unbestritten. Aber genauso unbestritten ist, dass zufälligerweise in dem Moment, am 17. Juni 1953, der amerikanische CIA-Chef und der deutsche Innenminister in West-Berlin waren. Ein Beispiel dafür, wie von den westlichen Regierungen immer wieder versucht wird, Bewegungen, die sich im Osten für eine Veränderung einsetzen, auf ihre Mühle umzupolen. Ob es ihnen gelungen wäre oder nicht, weiß ich nicht. Sie sind auf jeden Fall immer wieder anwesend in dem Moment. Was natürlich, ja, dass sich die östlichen Regierungen, sei es die DDR, die ungarische oder die tschechoslowakische, dann nur auf dieses Detail stürzen und die ganze Bewegung diffamieren, ist genauso zu verurteilen wie der Versuch auch in Ungarn der amerikanischen sowie der deutschen Regierung mit frisch eingeflogenen Faschisten, Altfaschisten, SS-Generälen, Großgrundbesitzern und sonstigen konservativen Ex-Herrschenden die Bewegung in Ungarn, die sich 1956 auftat, zu beeinflussen oder somit das Macht, die Macht an sich zu reißen. Das fällt immer wieder auf, dass überall sofort die ganze Propagandamaschine vom Westen anfängt zu laufen.
Das wäre vielleicht, also jetzt bleibt uns noch eine Viertelstunde. Wir würden gerne auch noch hören, was die Zuhörenden meinen. Und also ich habe vielleicht gerade eine Frage wegen der Wiedervereinigungsforderung, die jetzt über die westdeutschen TV-Kanäle kam. Also ja, was das jetzt wieder soll. Vielleicht Musik, dann können sich noch ein paar Leute überhaupt mit Fragen oder irgendwie auch noch beteiligen.
Ja, und die Telefonnummer wäre 383 58 60.
Hör auf, weiß nicht, Schlamm zu ziehen. Kreuz zu stehen.
Wer wollte fliegen? Wer wollte fliegen? Wer wollte fliegen? Die Vögel, nur nicht so sorglos. Wer wollte fliegen? Hart am Wind, hart am Wind. Die Fische schwimmen so sorglos im Wasser. Sie haben sich vielleicht so viel zu sagen. Ich könnte stumm bleiben, könnte es nicht ertragen. Jacqueline möchte manchmal ein Fisch sein. Möchte schweigen können, wenn es besser ist, ist, ist. Hör auf, es den Schlamm zu ziehen. Komm, sei bereit, Probleme durchzustehen.
Wer wollen wir schwimmen? Wer wollen wir schwimmen? Wer wollen wir schwimmen? Die Fische, nur nicht so stoppen. Wer wollen wir schwimmen?
Wir haben jetzt Alfons am Telefon.
Ja, hallo. Ich habe eure Sendung zugehört und ich bin 1958 aus der Schule gekommen. Und dann habe ich damals die letzten zwei Schuljahre, 56 bis 58, oder da waren ja auch schon so irgendwie eingeschlossen, also irgendwelche Mutspiele für spätere Rekrutenschule und so, oder? Und die habe ich dann nicht so mitgemacht, oder? Und deswegen war ich dann natürlich auch mehr, wie sagt man, ich habe mehr Zeit gehabt, oder? Weil ich habe dann natürlich auch zum Beispiel Fußball nicht mitgemacht und habe ich damals schon an dem alten hohen Holzradio, das man damals auch hatte, rumgedreht, oder? Und dann habe ich damals schon gemerkt, oder, dass es eben einen Osten und einen Westen gibt, oder? Und ich habe dann auch das Lied gehört, oder? Den abgeänderten Schlager von Yankee, Yankee, go home, oder und so. Und lass sein den Vater rein, lass in Ruhe sein Töchterlein und so, oder? Und ich habe damals zwar noch nicht so viel damit anfangen können, aber im Bewusstsein geblieben ist es mir natürlich schon. Und jetzt mit eurer Sendung, oder? Und dem kurzen geschichtlichen Abriss hat es natürlich das eigentlich bestätigt, oder? Was ich damals einfach so zum Teil wusste, oder? Ich wusste zwar nicht den genauen Zusammenhang, oder? Aber ich wusste damals schon, dass es Ost und West gibt, also politisch, oder?
Was denkst du denn?
Ja, gut, wäre es eigentlich, oder?
Ja, was denkst du denn, wie es jetzt weitergeht mit Ost und West?
Genauer auf die Geschichte eingehen, oder? Und die Leute, wie ihr die Zugang habt zu den Geschichtsbüchern, die das wieder, wenn die das wieder mal in die
Herr Alfons, wir sind ziemlich knapp in der Zeit. Ich muss dich wirklich unterbrechen.
Das ist eben nicht Währung und alles, oder? Das ist sowieso klar, oder? Das war ja im Bardon schon eine Zeichnung, ca. 1975, oder? Die Währungsreform und all das, oder der Krupp, oder? Da hat man das so, die Armen, oder? Jeder hatte 40 Mark in der Hand, oder? Und die Leute vom Krupp, oder die ehemaligen Aktionäre, oder? Die haben gesagt, ja, aber wir haben ja noch unsere Grundstücke, oder? Also es ist eben nicht eine gleiche Sache gewesen, oder?
Alfons, ja, gut, Frage, das, was hast du? Ja, okay.
Auch andere Leute sprechen wollen. Ziehe ich mich wieder aus der Leitung zurück. Oder habt ihr noch etwas sagen wollen? Ja, könnt ihr das auch ohne mich?
Ja, du kannst weiter hören, weil wir wollten eigentlich jetzt über die weitere Zukunft sprechen, über Sozialismus und so. Und ja, vielleicht Wiedervereinigung, was diese Forderung soll, also wie ernst zu nehmen die ist. Ob das wieder Propaganda ist, weil das geistert jetzt schon seit ein paar Wochen rum. Quick hat eine Umfrage gemacht, eine gesamtdeutsche Umfrage, wie sie das nennen. Haben wir Angst vor der Wiedervereinigung, war dann der Titel. Und also ja, es wurde so ein bisschen rausgehört, dass eigentlich niemand an die Wiedervereinigung glaubt, dass nicht mehr in diesem Jahrhundert, dass es etwa 30% oder so gibt, die daran glauben. Und ich glaube, Daniel, du hast jetzt noch ein Statement dazu.
Ja, ich habe ein Zitat, um das geht, ich lese mal vor. Ich denke, auch die Mehrzahl der DDR-Bürger empfindet keinen Mangel an deutscher Identität, wohl aber an Weltbürgertum. Und auch die Mehrzahl derer, die sich Veränderungen wünschen, denken dabei zuletzt an eine neue deutsche Ganzheitlichkeit. Sie bedrückt nicht die abstrakte Topografie einer Landkarte, sondern der ganz existenzielle Depressionszustand dieses Landes. Die Motive für den Mauerabriss sind hier also von denen im Westen sehr verschieden. Sollte sich die DDR eines Tages doch noch auf Reformen besinnen, die Macht vom Kopf auf die Füße stellen, den Menschen mehr Möglichkeiten eröffnen, die allgegenwärtige Staatlichkeit von ihnen nehmen, die Entfremdung, für die sie keine Sprache haben, als die des Westens. Sollte sie einen menschlicheren Umgang mit der Macht kultivieren, würde sich der ideologische Abstand zum Westen verringern und die Wiedervereinigung wäre ebenso überflüssig wie etwa die mit Österreich. Entspannen sich die Verhältnisse, ist eine Wiedervereinigung unnötig. Entspannen sie sich nicht, ist sie unmöglich. Mehr, ja.
Ist dazu nicht zu sagen.
Ja, meinte.
Also das, was jetzt auch in den Medien wieder rumgeistert, ist ja genau der Punkt, dass die Wiedervereinigung so gebracht wird, wie wenn die Teilung aufgrund vom wegen dem bösen Osten geschehen wäre. Und dabei wird einfach immer wieder verschwiegen, dass es nur darum geht, die eigene Macht wirklich wieder weit auszuweiten und dass sie eigentlich von den Westregierungen aus die Teilung auch vollzogen wurde.
Ja, und also was ich denke, wieso jetzt das wieder so Thema ist, ist auch, weil also jetzt BRD, DDR gesehen, weil die BRD sich natürlich immer noch bedroht fühlt durch die Existenz einer DDR, die funktioniert.
Klar, funktionieren würde.
Die funktionieren würde. Oder klar, jetzt im Moment ist alles da, wo man sagen könnte, nein, sie funktioniert nicht, Aufstand, Aufruhr, unzufriedene Leute und so, Ausreißer und so. Aber sie funktioniert eben doch auf eine Art, also wie alle Systeme sich mehr oder weniger noch über Wasser halten. Und wenn jetzt mit der DDR, wenn sich das ganz zwanglos die Leute diskutieren könnten über eine Alternative zum real existierenden Sozialismus, also wenn sie über einen wirklichen Sozialismus diskutieren könnten und den auch durchführen könnten, dann wäre das für die BRD eine enorme Bedrohung, denke ich.
Aber nur eine Bedrohung, nicht vom Überfall her, aber dass die Idee dann auch bei ihnen Fuß fassen könnte, dass es Auswirkungen auf die Leute hat. Und ein Problem der DDR ist ja das, dass nach dem Krieg einfach